Ja, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Vorname ist übrigens Mark Thorsten, muss ich mal sagen. Mark mit K, Thorsten ohne H, weil wenn die mir sonst eine E-Mail schreiben, kommt die nie an. Und was ich sehr interessant fand hier, die zwei Sachen wollte ich noch loswerden. Also mit der Mitgliedschaft, das könnt ihr ja ganz gut an England sehen. Die werden wahrscheinlich oder müssen wahrscheinlich in der Zollunion irgendwo bleiben. Sie zahlen ihre Abgaben, aber dürfen nicht mehr mitentscheiden. Also, werdet Mitglied, dann könnt ihr hier auch mitentscheiden. Und das Zweite ist mit der Jugend. Also wenn jede Gemeinde sagen würde, also die sind mir zu jung, dann gäbe es Nachwuchsprobleme, weil die aus der Bibelschule kommen könnten und nirgendwo anfangen. Und vor allen Dingen das Schöne ist, ihr seid eigentlich, finde ich, relativ auch junge Gemeinde. Ihr habt auch ältere, schön, aber auch junge Leute. Und da passt, denke ich, jemand, der jung ist, bestimmt gut dazu. Und man kann zusammen wachsen. Ja, der Mike Ponsford ist der heute da, genau. Der hat mir also eine Aufgabe geschickt und hat dann gesagt, du kannst dich mal dazu äußern. Das war nämlich so, er hat mir das Thema gegeben. Und zwar aus dem Hebräerbrief. Und da ging es, wie gesagt, um das Opfer und hat gefragt, ist das was für dich? Also ich denke, wenn ich predigen soll über die Bibel, dann sollte ich eigentlich zu allen Teilen der Bibel was sagen können. Und ich möchte euch mit hineinnehmen. Ich war, das ist schon ein paar Jahre her, zwei Wochen damals in Israel. Und der Grund war, ich wollte also Juden kennenlernen, die an Jesus glauben. Man nennt sie auch messianische Juden. Und habe dann mein Aufnahmegerät, mein Mikrofon eingepackt, ne, was man so als Radiojournalist dann mit hat. Und bin dann von Frankfurt nach Tel Aviv geflogen. Dort bin ich dann so mit Bus und Bahn dann durch das Land gefahren, habe dann in Jugendherbergen und Gästehäusern übernachtet. Also man hat sich so ein bisschen schon gefühlt wie auf einer Missionsreise mit Paulus, aber natürlich noch wesentlich bequemer, weil wer konnte damals schon mit dem Bus fahren, ne? Und die Begegnung mit diesen messianischen Juden, also so nennen sich die Juden, die also an Jesus glauben, weil Jesus ist für sie der Messias, hat mich einfach auch gewisserweise sprachlos gemacht und hat mir sehr viele wertvolle Erfahrungen mitgegeben. Ich war in Jerusalem in einer Gemeinde, in einer messianischen Gemeinde und habe dort Leute getroffen, die vor vielen Jahren, wie gesagt, ihre Familienangehörigen hier in Deutschland oder Europa hatten und die viele Familienmitglieder damals im Holocaust verloren haben. Und es war ganz interessant. Er sagte mir also auch, es gibt also eine, so ähnlich wie die Evangelische Allianz, gibt es auch eine hebräische christliche Allianz. Und der Leiter sagte mir dann, es gab also in Deutschland immerhin 20 messianische Gemeinden, die aber leider durch diesen Holocaust damals ausgelöscht wurden. Und was mich einfach fasziniert hat, diese Leute haben mich in die Mitte genommen. Ich war damals noch etwas jünger. Und sie haben gesagt, wir haben den Tätern, die das gemacht haben, vergeben. Es ist eine traurige Geschichte und wir haben natürlich viel Leid erfahren. Und sie haben dann gebetet, ich habe ihnen dann erzählt von einem Projekt in Oranienburg bei Berlin, wo viele Rechtsradikale damals im Glauben gekommen sind an Jesus. Und diese jungen Leute haben versucht dann weiter auch ihre Freunde, Bekannten, ihre Früheren zu erreichen, um sie von diesem Gedankengut wegzubekommen. Und das war für mich schon sehr bewegend, dass diese Leute, die wie gesagt hier viel Leid erfahren haben, für uns als Christen hier in Deutschland beten, dass wir gerade auch dort ein Zeichen setzen können. Und dann war ich weitergefahren nach Galiläa, an den See Genezareth. Dort habe ich dann ein Projekt kennengelernt von den messianischen Juden. Damals hieß es noch, war es noch eine Dia-Show. Heute wird es natürlich mit Beamer gemacht, wo sie einfach dann die Geschichte Galileas gezeigt haben. Also zum Beispiel Mark Twain war dort, Napoleon war da sogar gewesen, aber auch, wie gesagt, Jesus. Und sie haben dann immer so einen Ausschnitt gebracht, aber Fokus auf Jesus natürlich, wie er dort gelebt hat. Und im Buchladen dort nebenan, da waren dann Chinesen, Japaner, Deutsche, Engländer und Christen aus vielen anderen Ländern, die dann mit den Leuten, mit den Besuchern gesprochen haben. Es gab natürlich auch für in hebräischer Sprache, auch für die Einheimischen dort und natürlich auch in Arabisch auch diese Vorführung. Und finanziert wurde das dann durch Firmen, die haben so Solarradios hergestellt, die damals zu dieser Billy Graham Association gegangen sind. Die haben in Südamerika die Urwaldbewohner dann versorgt, damit die dann also über diese Solarradios immer ein christliches Signal empfangen konnten und konnten dann das Evangelium über diesen Kanal hören. Und am Schluss war ich dann in der Nähe von Tel Aviv, habe dann dort mit Baruch Maus gesprochen, einem messianischen Leiter, der Liederbücher und Literatur herstellt. Und was mich bewegt hat, war einfach so sein Selbstverständnis. Er sagte, wenn ich also Christen aus anderen Ländern begegne, sage ich, ich bin Christ, aber wenn ich natürlich jetzt jüdischen Mitbürgern begegne, sage ich, ich bin messianischer Jude, weil es für sie einfach dann einfacher fällt, mich einzuordnen. Und beides, wie gesagt, sagt er, ist einfach korrekt, weil ich an Jesus Christus glaube. Die Reise war für mich sehr beeindruckend und ich habe Menschen kennengelernt, die wirklich Jesus verehrten und wie gesagt, dass ein Volk aus dem alten Bund kam oder der alte Bund war ja quasi der Bund mit dem Volk Israel. Und der Glaube für mich war dadurch auch sehr tiefgreifend, da ich einfach so ein bisschen die Wurzel auch kennengelernt hatte, woher kommen unsere Urväter oder woher kommen diese Schriften. Und durch diese Verheißungen aus dem Alten Testament auf Jesus hin, bekommt für mich einfach der neue Bund eine ganz herausragende Bedeutung. Der Brief an die Hebräer zeigt Gottes Wirken durch das Alte und durch das Neue Testament. Es ist quasi ein roter Faden. Der Verfasser ist nicht eindeutig zu ermitteln. Es wird eigentlich Paulus zugeschrieben. Es gibt aber, wie gesagt, Kommentare, die auch Barnabas, Apollos oder Lukas nennen. Nach den Grüßen zu urteilen, dürfte dieser Brief damals aus Rom gekommen sein. Etwa 60 nach Christus, der Tempel in Jerusalem war noch nicht zerstört. Und das Problem war ein Streit zwischen den jüdischen und den nichtjüdischen Gläubigen oder Jesus-Anhängern, die also, wie gesagt, an Jesus, den Messias, glaubten. Die Frage war, sollten die alten Gebote, die alten Kultvorschriften aus den Mosebüchern oder dem Alten Testament weiter befolgt werden? Der Hebräerbrief betont hier ganz konkret den neuen Bund. Durch Jesus wurde ja quasi eine ganz neue Periode eingeleitet. Die alten Kultvorschriften müssen eigentlich jetzt nicht mehr eingehalten werden, da es damals ja Menschen waren, die geopfert haben. Und jetzt ist es so, dass der Mensch von innen positiv verändert werden soll. Und wir haben jetzt den Heiligen Geist, der uns begleitet. Natürlich war damals noch so ein bisschen es stand ja noch der Tempel, also es gab ja noch diese Opfer. Von daher, für heute, klar, ne, der Tempel steht heute nicht mehr dort. Also man würde sagen, das ist ja heute viel einfacher, aber damals gab es ja noch diesen, also im Tempel die Opfer und auf der anderen Seite, wie gesagt, Jesus war gekommen als der Sohn Gottes. Also äußere Zeichen haben hier eigentlich keinen Platz mehr. Daher geht es heute um drei Schlagworte. Schön, Mike, du hast mir das auch genannt auf der Folie, ne? Genau. Eine bessere Hoffnung, einen besseren Bund und eine bessere Verheißung. Der Text aus dem Hebräerbrief steht hier in Kapitel 7, Vers 17 bis 24. Genau. Da heißt es, denn es wird bezeugt, in Psalm 110, Vers 4, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Übrigens interessant, ne? Also Hebräerbrief, das heißt, es ging an die Juden, deswegen zitiert hier auch über den Hebräerbrief auch aus dem Alten Testament, wo schon die Spuren da sind, die auf Jesus hin gedeutet haben und die Linien, die zu ihm hinführen. Dann heißt es weiter, denn damit wird das frühere Gebot aufgehoben, weil es schwach und nutzlos war. Denn das Gesetz brachte nichts zur Vollendung und eingeführt wird eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen. Und das geschah nicht ohne Eid, denn jene sind zwar ohne Eid Priester geworden, diese aber durch den Eid dessen, der zu ihm spricht, wie gesagt, hier ist Psalm 110, Vers 4, der Herr hat geschworen, es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit. So ist Jesus Bürger eines viel besseren Bundes. Auch sind es viele, die Priester wurden, weil der Tod sie nicht blieben ließ. Diesen aber, weil er ewig wird, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Nun aber hat er ein höheres Amt empfangen. Das ist der nächste, genau. Wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben und in ihr Herz will ich sie schreiben und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Ich möchte mit euch, mit Ihnen einfach so drei Punkte anschauen, die dieser neue Bund ausmacht. Jesus ist gekommen als Sohn Gottes, um diesen neuen Bund aufzurichten. Genau. Das erste ist, eine neue Hoffnung nimmt Gestalt an. Gott kündigt schon im Alten Testament das Wirken seines Sohnes an. Die Verheißungen aus dem ersten Teil der Bibel werden nun quasi Realität. Jesus war schon immer Teil von der göttlichen Dreieinigkeit. Er war von Anfang an dabei und Melchisedek ist quasi ein Vorläufer von Jesus. Das zweite ist der neue Bund. Gott schickt seinen Sohn zu uns auf die Erde. Jesus kann uns nun quasi die Sünden, beziehungsweise das, was uns hindert, zu Gott zu kommen, zu Gott dem Vater zu kommen, wegnehmen. Und zwar komplett, es wird nicht bedeckt, sondern komplett weggenommen. Während, wie gesagt, der menschliche Priester die Sünde durch das Opfer nur bedecken konnte, er war ja selbst sündig und starb, ist sie beim Sohn Gottes durch das Opfer am Kreuz quasi komplett gelöscht. Sie ist weg. Und die neue Dimension, Juden wie auch Nicht-Juden, also wir sind jetzt im Rettungsplan Gottes mit einbezogen und wir können alle zusammen Gottes Kinder sein. Sie können in alle Welt fahren, ihr werdet überall Menschen finden und kennenlernen, die Jesus bekennen. Das dritte ist, die Verheißung an Israel ist nun erfüllt. Der Sohn Gottes kommt aus dem Volk der Juden und jüdische Boten gehen in alle Welt, um das Evangelium zu predigen oder zu verkündigen, wie wir so schön sagen. Und damit erfüllt sich auch die Vorhersage in Johannes 4, Vers 22, das Heil kommt von den Juden. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Das ist sehr interessant. Punkt 1. Eine neue Hoffnung nimmt Gestalt an. Gott kündigt schon im Alten Testament das Wirken seines Sohnes an. Im Hebräerbrief zitiert hier den Psalm 110, Vers 4. Du bist Priester nach der Ordnung Melchisedeks. In der Heiligen Schrift heißt es, dass Melchisedek ein legitimer, rechtschaffener König von Salem war. Salem steht hier für Jerusalem nach Psalm 76, Vers 3. Und in den Schriftrollen im Toten Meer wird Melchisedek als Engel bezeichnet, der über allen anderen Engeln steht. Und das heißt auch, er wird das Licht Elias erretten. Nach Psalm 110, Vers 4 steht Melchisedek für ein ewiges Priestertum. Das alte Priestertum quasi, wo die Menschen opferten oder wo die Priester dann auch gestorben sind, hat nun ein Ende. Melchisedek ist damit ein Vorläufer des Sohnes Gottes. Und damit sind wir bei Punkt 2. Gott schickt seinen Sohn Jesus auf die Welt. Das Neue ist, Jesus opfert sich jetzt nun ganz persönlich für alle unsere Sünden. Ich habe mal bei uns, beim Neues Leben, beim Missionsbildungswerk, hatten wir eine Freizeit und habe dann mal so einen professionellen Bogen genommen. Habt ihr schon mal mit Pfeil und Bogen, mit einem richtigen professionellen Bogen geschossen? Noch nicht? Auch bei Jungs schon nicht? Ne? Also ist schon interessant, es ist ein ganz großer Bogen, ne? Und man merkt auch richtig die Spannkraft. Und ich dachte dann, kein Problem, große Zielscheibe und jetzt schießt du mal Ja, und alle Pfeile waren hinten auf der Wiese, hinter der Zielscheibe. Und so ist es halt auch. So verfehlen wir einfach unser Ziel, das Gott mit uns gesetzt hat. Und was Jesus jetzt hier eigentlich macht, ist, dass er diesen Lebenspfeil ganz neu justiert, damit wir also in diese Zielscheibe schießen, und zwar genau in die Mitte, genau dorthin, wo Jesus uns haben will, wo Jesus uns einsetzen will. Und daher brauchen wir jetzt auch keine Kultvorschriften mehr. Sie regelten ja dieses Opfer, das im Tempel gebracht wurde. Da ist der Hohepriester dann in das Heiligste gegangen und hat dann ein Tier für das Volk, für Israel geopfert. Und hier heißt es nun, Vers 18, das Opfer war schwach und nutzlos. Es war ja zeitlich nur begrenzt und die Sünde war nur bedeckt. Vers 19 betont nun das Schlüsselwort, wir haben nun einen neuen Bund, eine bessere Hoffnung. Und Gott selbst hat seinen Eid gegeben, hat seinen Sohn bestätigt. Jesus ist nun Priester für alle Ewigkeit. Als Mensch und Gott ist ja Jesus, man könnte quasi sagen, so Verbindungsbeauftragter. Ne? Kennt es ja bei der Deutschen Bahn. Die Bundesregierung hat jemanden zu sitzen, der dann für die Deutsche Bahn und die Bundesregierung so diese Verbindung hält. Ne? Bestimmt keine einfache Aufgabe. Und so ähnlich hat Jesus, er war Mensch geworden, er ist Gott und das ist eigentlich auch einzigartig. Das gibt es in keiner anderen Religion. Und deswegen, wenn ich zum Beispiel bei meiner Cousine bin, die hat einen Mann, der ist Moslem, aber der weiß nie, ob kommen die Gebete an. Der weiß nie, bin ich gerettet. Und hier ist es anders, weil Jesus ist als Mensch gekommen, als Gott gekommen und ist quasi dieser Verbindungsbeauftragter. Also er hält quasi Verbindung zwischen uns Menschen und Gott, den Vater. Und wie das konkret aussieht, das zeigt ja auch hier, wie er zum Beispiel mit Petrus umgeht. Petrus hatte ja Jesus dreimal verleugnet und Jesus wusste es und er sprach schon vorher mit Petrus und hat ihm dann gesagt in Lukas 22, 32, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, auch und wenn du umkehrst, so stärke deine Brüder. Also Jesus ist quasi wie ein Anwalt, der uns vor Gott vertritt, oder anders gesagt, der Mittler. Und was ist das für eine großartige Liebe Gottes, die uns da entgegenkommt? Gott will uns als mit seine Geschöpfe, die er geschaffen hat, er will mit uns Gemeinschaft haben, der Schöpfer. Und daher heißt es auch hier in Vers 22, Jesus ist Bürger eines besseren Bundes. Oder die gute Nachricht sagt es treffend, Jesus ist Garant des neuen Bundes. Vers 8, Vers 6 wird nochmal diese neue Dimension beschrieben. Jesus hat ein höheres Amt als Mittler und Priester eingenommen, übersetzt Luther. Oder die gute Nachricht, Jesus ist zu einem viel höheren Priesterdienst berufen worden als die Priester auf der Erde. Und damit haben wir auch eine bessere Verheißung, oder um es der guten Nachricht zu sagen, eine bessere Zusage. Jesus kann uns damit für ewig begleiten, für ewig führen und leiten. Die neue Dimension, Juden wie auch Nichtjuden, also wir sind nun in Gottes Heilsplan, in Gottes Rettungsplan mit einbezogen und können quasi seine Kinder sein. Und damit sind wir hier bei Punkt 3. Die Verheißung an Israel wird nun erfüllt. Der Sohn Gottes kommt aus dem Volk der Juden und jüdische Boten gehen, wie gesagt, in alle Welt und verkündigen das Evangelium. Und das Tolle ist einfach, dass dieser neue Bund jetzt aber nicht nur die Juden einschließt, sondern auch uns, also die Nichtjuden einschließt. Denn der Unterschied zwischen einem Bund macht die gute Nachricht, Bibel, ganz gut deutlich. Ich werde meine Gesetze nicht auf Steintafeln schreiben, sondern in ihr Herz und Gewissen geben. Das Herz ist ja quasi das Zentrum der menschlichen Persönlichkeit hier bei Bibel. Wir wissen, wie lebenswichtig so ein Herz ist. Ne? Wenn das aufhört zu pumpen, dann ist nichts mehr los mit uns. Dann müssen wir von außen Hilfe bekommen. Aber hier geht es ins Herz. Also Gott schenkt uns quasi auch eine ganz neue Motivation. Er leitet uns. Es ist ja eine ganz neue Freiheit. Natürlich werden viele sagen, mir wird die Freiheit genommen. Aber wenn der Schöpfer dieser Welt, wenn der Schöpfer, unser Schöpfer, das Zepter übernimmt, der weiß doch am besten, wie wir funktionieren, oder? Wir werden durch den Heiligen Geist geleitet und daher brauchen wir nicht mehr diese alten Kultvorschriften. Auf den Steintafeln waren ja damals die 10 Gebote und das waren ja, wenn jemand nur ein Gebot verletzte oder ein kleines bisschen, dann gab es keine Rettung mehr. Und nun brauchen wir quasi nicht mehr diese alten Leitplanken, wobei ich noch wichtig finde, dass wir 10 Gebote haben und dass wir auch andere damit quasi sagen können, wie Gott das meint. Aber Gott will uns leiten wie so ein Navi im Auto. Das heißt, wenn es natürlich funktioniert, ne? Aber wie so ein Navi, dass der Heilige Geist uns sagt, wo wir langgehen dürfen, dass er Türen aufmacht und Türen zumacht. Um es nochmal mit den 3 Schlagworten zu sagen, wir haben eine bessere Hoffnung, einen besseren Bund und eine bessere Verheißung. Und konkret heißt das, hast du schon drin? Genau. Jesus hat den Weg zu Gott, dem Vater, geöffnet. Wir dürfen jetzt zu ihm kommen. Das andere ist, wir können uns nun Gott nähern. Vorher durfte ja nur der Hohepriester ins Allerheiligste. Und es gab sogar den Vorhof der Heiden. Also die Heiden durften schon gar nicht da in den Tempel groß rein. Der Hohepriester hat ihn geopfert dort in diesem Allerheiligsten. Und wir dürfen jetzt ganz konkret zu Jesus kommen. Und das Beste finde ich, Jesus tritt für uns bei seinem Vater ein, weil er selbst ewiger Priester ist. Bei der Reise durch Israel hat mich diese Gemeinschaft der Gläubigen einfach begeistert. Wie gesagt, messianische Juden, die an Jesus glaubten, arabische und palästinensische Christen, die treffen sich da regelmäßig zum Beten, zum Lobpreis und im Austausch. Leider natürlich im Geheimen, weil es gibt ja genug Kräfte, die das überhaupt nicht mögen, dass sich Menschen dort treffen aus den verschiedenen Kulturkreisen. Oder und natürlich müssen, wie gesagt, die Jesusgläubigen vorsichtig sein. Aber trotzdem leben sie diese Gemeinschaft. Und Jesus ist derjenige, der eint seine Nachfolger und hat schon so manche Scharfmacher auch in seine Nachfolge gerufen. Zum Beispiel den Leiter von der Hamas, wir kennen ihn ja aus dem Gazastreifen, der eine Sohn ist gläubig geworden. Er muss natürlich heute sehr vorsichtig sein. Ne? Und wenn er spricht, dann kommen ganz andere Töne als von Leuten, die dann nur auf Hass setzen. Und ich denke, wir dürfen uns das einfach wieder bewusst machen, was Jesus uns für ein Angebot gemacht hat. Und wer das einfach persönlich noch nicht erlebt hat, darf einfach da Ja sagen. Und es kann nur sagen, es lohnt sich. Ich habe letztens fuhr ich hier vorbei abends mit einem Gast und dann habe ich ihm das gezeigt. Also was ich toll finde bei euch, ihr habt ein leuchtendes Kreuz hier draußen. Ich war es in Heilbronn bei meinen Eltern und bei der Nichte und da ist ein Gemeindehaus, die haben gesagt, wir verzichten drauf. Aber ich finde es eigentlich schön, dass wir das leuchtende Kreuz hier draußen haben. Wenn man hier vorbeikommt, da weiß man, dass Menschen, die ihm nachfolgen. Und es gibt genug Leute, die alle auf der Suche sind. Und wenn sie so ein Kreuz sehen, kann das tatsächlich ein Zeichen werden, wo sie sagen, da will ich mal reinschauen. Und ich wünsche euch, dass ihr einfach weiter so ein Leuchtturm seid. Ich merke einfach, dass man, wenn bei euch reinkommt schon, dass ihr Menschen sind, die Jesus lieb haben. Und ich denke, macht weiter so, ihr seid sehr geprüft worden, aber Gott hat mit euch noch Großes vor und ich denke, der Text passt wunderbar dazu, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Dafür sind wir hier und das wollen wir weiter leben und weitergeben. Amen.